ARD.
Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.
In der ARD Audiothek.
Hey, ich bin der kleine Tod. Aber du kannst auch Frieda zu mir sagen. Von Anne Gröger.
Ada! Nur einen Moment habe ich nicht aufgepasst und schon hat Ada die Vorhänge aufgezogen. Manchmal frage ich mich, ob das hier ein Krankenhaus ist oder ein Kindergarten. Allerdings war ich noch nie in einem Kindergarten. Dafür wäre ich mit 11 auch zu alt. Ein bisschen Sonne hat noch keinem geschadet. Das sollte Ada mal ihren Hautkrebspatienten sagen. Warum ich offene Vorhänge nicht mag, sage ich ihr nicht. Das geht niemanden etwas an. Ich greife zum Desinfektionsspray. Meine Mutter hat mir dafür extra einen Gürtel mit 2 Taschen genäht. Wie ein Cowboy seine Pistolen, habe ich mein Desinfektionsspray immer dabei. Denn ich fasse nichts an, was ich nicht vorher desinfiziert habe. Ich bin anders. Schon immer. Solange ich denken kann, war ich krank. Ich wurde mit einem Immunsystem 2. Klasse geboren. Man könnte auch sagen, mein Immunsystem ist schrottreif. Es sagt zu jedem Krankheitserreger, willkommen. Deswegen wohne ich auch im Krankenhaus. Ist einfach sicherer. Allerdings kann sich mein Wohnort bald ändern. Ich habe nämlich neue Stammzellen transplantiert bekommen. Als ich die Vorhänge wieder zuziehe, sehe ich sie ein kleines bisschen doch. Die Berge am Horizont. Mit dem ganzen Schnee obendrauf, der in der Sonne glitzert. Samuel! Lisbeth ruft nach mir. Zusammen mit Rudi und Dr. Marx steht sie in der Tür. Dr. Marx ist mein Arzt. Lisbeth und Rudi sind meine Eltern. Nicht wundern. Lisbeth und Rudi nenne ich nicht Mama und Papa. Mama und Papa wird auf der Kinderstation einfach zu oft geschrien. Lisbeth stürmt auf mich zu, will mich umarmen. Schnell strecke ich ihr mein Desinfektionsspray entgegen. Jetzt lacht und weint sie gleichzeitig. Es hat funktioniert. Die Therapie hat angeschlagen. Was? Ich schaue Dr. Marx an. Es stimmt. Du darfst nach Hause. Geht das nicht alles ein bisschen schnell? Was ist denn mit den Nebenwirkungen? Dem Rückfallrisiko und Dr. Marx lässt mich nicht ausreden. Du kommst regelmäßig zur Kontrolle, nimmst weiter deine Medikamente und kannst ansonsten ein normales Leben führen. Ein normales Leben? Das muss ich erst mal verkraften. Viel Zeit habe ich dafür allerdings nicht. Lisbeth und Rudi können es kaum erwarten, mit mir das Krankenhaus zu verlassen. Schnell haben sie meine Sachen gepackt. Nur mein Schutzanzug hängt noch im Schrank. Ein schwarzer Overall, an dem viele kleine Protektoren aus Hartplastik aufgenäht sind. Er schützt mich vor blauen Flecken. Bei meiner Krankheit kann aus einem blauen Fleck schnell eine innere Blutung werden. Was dabei herauskommen kann, nennt man Tod. Ich hatte schon 2-mal eine innere Blutung. Hallo, Samuel. Das Unheil tritt durch die Tür. Frau Lind, die Kinderpsychologin. Sie stellt Fragen, die niemand hören will. Warum trägst du denn deinen Schutzanzug? Ich sag's ja. Am besten antwortet man mit Fakten. Alle 72 Sekunden verunglückt ein Mensch. Und von unzähligen Viren und Bakterien wissen wir noch gar nicht, wie gefährlich sie sind. Ich setze schnell meinen Mundschutz auf, ziehe meine Latexhandschuhe an und schnalle meinen Gürtel mit dem Desinfektionsspray um. Fehlt nur noch mein Vollvisierhelm. Hast du Angst, dir passiert das Gleiche wie Tobi? Natürlich habe ich Angst, mir passiert das Gleiche wie Tobi. Aber das geht niemanden etwas an. Helm auf, Visier runter und tschüss. So kannst du doch nicht leben. Seit ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, will Rudi jeden Tag etwas unternehmen. Dabei weiß er genau, dass ich nicht rausgehe. Außer zu den Kontrollterminen. Willst du nach den Sommerferien in eine richtige Schule gehen? Jetzt ist Rudi wahnsinnig geworden. Ich bin mit meinem Online-Unterricht sehr zufrieden. Nur in der letzten Stunde wollte mein Lehrer mir etwas weismachen, nämlich, dass der Tod eine gute Sache ist. Weil unsere Zeit begrenzt ist, ist das Leben doch so wertvoll. Nein, der Tod ist das Schlimmste am Leben. Ich weiß, wovon ich rede. Genau 7 Mal wäre ich fast gestorben. Und einmal habe ich ihn gesehen. Den Tod. Nie zuvor hatte ich solche Angst. Das war vor 2 Jahren. Mit einer schweren Lungenentzündung lag ich auf der Intensivstation. Der Tod stand nicht weit entfernt von meinem Bett. Ich riss die Augen auf, doch ich sah nur schwarz. Neben ihm stand seine Sense. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wäre Tobi in diesem Moment nicht gekommen. Samuel, du stirbst nicht! Plötzlich spürte ich etwas Kühles, Metallenes zwischen meinen Fingern. Mein Karabinerhaken. Du hast es mir doch versprochen, schluchzte Tobi. Und vielleicht, weil mein Herz so erschrocken war, Tobi weinen zu sehen, machte es nochmal einen Sprung. Und das Atmen ging wieder leichter. Und ich bekam meine 7. Ich-habe-überlebt-Medaille. Ich dachte, damit hätte ich den schlimmsten Tag meines Lebens überstanden. Von wegen. Ein paar Wochen später hat Tobi seine 6. Medaille nicht mehr geschafft. Jetzt habe ich 2 Karabiner. Und ein Versprechen, das ich halten muss. In der Schule könntest du neue Freunde finden, sagt Rudi. Ich brauche einen Moment, um zu begreifen, wo ich bin. Neue Freunde? Ach ja, brauche ich nicht. Ich habe Frank und zeige zum Fenster. Das ist kein Freund, das ist eine Spinne. Das ist Diskriminierung. So schnell ich kann, verschwinde ich in meinem Zimmer. Und so fest ich kann, fahre ich mit dem Lappen über meinen Schreibtisch. Es gibt nichts Entspannenderes als Putzen. Dann widme ich mich dem Fenster. Nein, das darf nicht wahr sein. Ich habe Frank mit meinem Desinfektionsspray erwischt. Er ist aus seinem Netz gefallen und bewegt sich nicht mehr. Daran ist nur Rudi schuld. Was soll ich jetzt bloß machen? Plötzlich blitzt etwas neben mir auf. Eine Sense fährt durch die Luft und schneidet Frank mitten durch. Ich starre auf den kleinen Weberknecht. Mir steigen die Tränen in die Augen. Kann das sein? Frank ist tot.
Das hat Spaß gemacht.
Ich erstarre. Vor mir steht eine kleine Gestalt im schwarzen Umhang. Mit Sense. Irgendwo habe ich so ein Wesen schon mal gesehen. So viel Angst hatte ich zuletzt, als der kleinen Gestalt scheint plötzlich etwas eingefallen zu sein. Mit einem Ruck reißt sie ihren Umhang von sich. Ein Mädchen kommt darunter zum Vorschein.
Hallo. Ich bin der kleine Tod. Aber du kannst auch Frieda zu mir sagen.
Was hat sie gesagt?
Frieda? Der kleine Tod? Ich glaube, ein ganzer Gletscher rutscht mir gerade den Buckel runter, so kalt ist mir.
Der kleine Tod?
Etwa so wie der große Tod? Nein, das kann nicht sein. Das war doch nur ein Traum. Ein Albtraum, um genau zu sein.
Reden ist nicht so deine Stärke, oder?
Frieda seufzt.
Der große Tod hat gesagt, dass so etwas passieren kann. Ist vielleicht besser, du hörst erst mal zu.
Frieda greift in ihren Umhang und holt ein Notizbuch hervor.
Der große Tod hat gesagt, ich muss korrekt sein. Deswegen habe ich es mir aufgeschrieben.
Sie blättert in ihrem Buch, bis sie die Stelle gefunden hat.
Ich bin der kleine Tod. Und ich bin hier, damit du mir das Leben zeigst. Du bist der Einzige, der mich sehen kann, wenn ich meinen Umhang trage. Nur als Mensch kann mich jeder sehen.
Frieda klappt ihr Buch zu.
Kapiert? Oder soll ich es nochmal erklären?
Du sollst lieber wieder gehen.
Das geht nicht. Du wurdest mir zugewiesen.
Von wem?
Vom großen Tod. Im nächsten Moment sehe ich einen dunklen Schatten, der so aussieht wie Frieda mit Umhang und Sense, nur viel, viel größer.
Okay, jetzt nur keine Panik. Ich beginne zu atmen. Ganz tief. Ein und aus.
Frieda beobachtet meine Atemübungen und macht sie nach. Dabei pustet sie mich an. Igitt! Ich schließe die Augen. Ich spüre schon, wie mein Herzschlag ruhiger wird. Ich mache die Augen wieder auf. Na bitte. Keine Frieda mehr da.
Oh nein.
Sie hat nur den Platz gewechselt. Sitzt auf meinem Bett und kuschelt mit meinem Teddy. Besser gesagt, sie powerkuschelt.
So schön weich,
findet sie und leckt den Teddy ab. Igitt, lass das.
Ich will wissen, wie es schmeckt.
Kuscheltiere isst man nicht.
Kein Wunder, schmeckt auch nicht.
Frieda zückt ihr Notizbuch.
Warum machst du das? Damit ich lerne, wie es ist, ein Mensch zu sein.
Auftrag. Der große Tod sagt, das gehört zu meiner Ausbildung. Eigentlich könnte ich auf das Menschsein gut verzichten und sofort zu meiner Prüfung kommen. Auf die freue ich mich schon so. Wenn ich könnte, würde ich nämlich kurzen Prozess machen, schwuppdiwupp, und Samuel aus dem Fenster schubsen, zum Beispiel. Aber das geht nicht. Wir holen nur. Wir töten nicht selbst, hat der große Tod gesagt. Deswegen muss ich warten, bis Samuels Zeit gekommen ist. Dem großen Tod ist Samuel schon oft entkommen. Mir passiert das nicht.
Da will ich hin.
Frieda steht am Fenster und zeigt auf den Spielplatz.
Okay, viel Spaß. Ich gehe nicht raus.
Frieda macht große Augen.
Was? Warum denn nicht?
Viel zu gefährlich.
Was ist gefährlich?
Gefährlich sind Dinge, die das Leben in Gefahr bringen.
Jetzt sind die Augen nicht nur groß, sondern poppen Frieda fast aus dem Kopf.
Du meinst, man könnte sterben?
Ich nicke. Irgendwie hat Frieda da was falsch verstanden. Denn sie krakeelt:
Ich will auf den Spielplatz!
Gefährlich. Das ist genau das Richtige. Wenn ich Samuel schon nicht selbst um die Ecke bringen kann, dann eben etwas, das gefährlich ist. So muss ich nicht warten, bis seine Zeit gekommen ist, sondern kann ein bisschen nachhelfen. Vom Verbot nachzuhelfen, hat der große Tod nichts gesagt. Das Problem ist nur, Samuel möchte nicht auf den Spielplatz. Menno.
Ich will aber. Sofort.
Von Schreikindern habe ich schon gehört. Aber die sind meistens noch sehr klein.
Sofort.
Frieda schreit und haut auf den Schreibtisch ein.
Oh Gott, dein Arm. Du hast dich verletzt.
Wirklich? Ich spüre gar nichts.
Da ist auch nichts. Aber das muss ich ihr nicht sagen.
Das ist der Schock. Der Schmerz kommt später.
Im Schrank habe ich ein Kletterseil. Perfekt, um Frieda eine Armschlinge zu verpassen. Ich verknote das Seil hinter ihrem Rücken. Sie findet das sogar spannend. Ein echter Bergsteigerknoten hat uns Rudi beigebracht. Mir und Tobi. Aus Decken und Kissen baue ich ihr unter meinem Schreibtisch eine Höhle.
Und jetzt schön liegen bleiben.
Langeweile. Der große Tod hat gesagt, als Mensch kann man viele spannende Sachen machen. Von Langeweile hat er nichts gesagt. Langeweile ist, wenn man eine lange Weile nur da sitzt und sonst nichts macht. Langeweile ist sehr schlimm. Man hat keinen Spaß. Und vor allem ist es überhaupt nicht gefährlich. Keine Ahnung, warum man sagt, todlangweilig. Mit dem großen Tod war mir nie langweilig.
Och, Menno!
Schnaubend verpasst Frieda meinem Schreibtisch noch einen Tritt. Nein, das darf nicht wahr sein, das Geheimfach. Frieda hat es kaputt getreten. Finger weg! Doch sie wühlt schon in meinen Sachen. Die Überlebensmedaillen sind mir egal, aber die Karabiner. Gerade noch rechtzeitig nehme ich ihr sie weg. Fass die nie wieder an! Frieda guckt, als hätte ich sie beklaut.
Der Rote gehört dir nicht. Der gehört Tobi.
Ich starre sie an. Woher weiß sie das? Und woher kennt sie Tobi? Plötzlich grinst Frieda. Offenbar hat sie eine Idee.
Lisbeth,
ruft sie und stürzt Richtung Tür.
Ich kläre das jetzt mal mit dem Rausgehen.
Ich stelle mich ihr in den Weg.
Was soll das heißen? Ganz einfach. Ich sag zu deiner Mutter, hallo, ich bin Frieda, Samuels Freundin, und möchte mit ihm auf den Spielplatz.
Wie bitte? Ich bin doch nicht mit dem Tod befreundet. Frieda legt ihre Hand auf die Türklinke. Jetzt muss mir schnell was einfallen.
Du kriegst das leckerste Essen der Welt, wenn du hier bleibst.
Sie sieht mich mit großen Augen an.
Das leckerste Essen der Welt?
Eierkuchen. Der große Tod sagt, es gibt Menschen, die wissen einfach nicht, wann Schluss ist. Seit heute weiß ich, dass mit dem Schlussmachen ist wirklich nicht leicht. Eigentlich wusste ich ja, mit dem 10. Eierkuchen wird es eng.
Erbrochenes. Eine Stunde lang habe ich geschrubbt, geputzt, desinfiziert und gelüftet. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so müde war. Ich lausche in die Dunkelheit. Von Frieda kommt nichts mehr. Ich lasse mich in mein Kissen fallen. Endlich schlafen. Doch da sind Schritte. Nackte Füße klatschen auf Holz. Und meine Decke wird angehoben. Sofort bin ich hellwach. Frieda, warum bist du nicht in deiner Höhle?
Da bin ich allein. Alleinsein ist doof,
motzt sie und zieht mir die Decke weg. Nicht zu fassen. Der kleine Tod hat Angst, allein zu schlafen. Und kuscheln will sie auch noch. Ein kleiner Arm legt sich von hinten um mich. Doch dann war der Arm plötzlich wieder weg. Und mit ihm Frieda. Ihren schwarzen Umriss erkenne ich kaum im Dunkeln. Ihre aufblitzende Sense dafür umso besser. Ich muss mit ansehen, wie Frieda meine Bergpalme zur Strecke bringt. Was hast du getan?
Meinen Job,
grinst sie. Du hast meine Pflanze umgebracht.
Ja, hab ich gut gemacht.
Die hat ja wohl nicht mehr alle Sensen im Keller. Warum hast du das bloß gemacht? Frieda sieht mich mit großen Augen an.
Na, es war soweit.
Sie zieht die Pflanze aus der Erde und hält mir die verschrumpelten Wurzeln entgegen.
Guck, total hinüber.
Wie soll ich jetzt schlafen? Wenn Frieda meine Bergpalme um die Ecke gebracht hat, dann ist die Frage, könntest du auch mich? Zu meiner Erleichterung schüttelt sie den Kopf.
Leider nicht. Nur bei Pflanzen und Tieren kann ich erkennen, wann sie sterben müssen. Bei Menschen noch nicht.
Und du spürst wirklich nicht, wann ein Mensch stirbt? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Herzinfarkt hätte, käme der große Tod und würde mich holen? Frieda springt auf und mustert mich.
Kriegst du gerade einen Herzinfarkt?
Ein kalter Schauer läuft mir über den Rücken.
Nein! Menno, wenn das so weitergeht, bestehe ich meine Prüfung ja nie.
Was denn für eine Prüfung? Frieda stammelt.
Also...
Sie braucht einen Moment, bis sie erklärt.
Ich muss alles über das Leben lernen. Aber bei dir ist es so langweilig, da lerne ich überhaupt nichts.
Sie blättert durch die leeren Seiten ihres Notizbuches.
Guck, alles noch frei.
Bedeutet das, du bleibst, bis du genug über das Leben weißt? Frieda nickt.
Bei dir brauche ich bestimmt Milliardonen Jahre dafür.
Was? Milliardonen? Der Angstschweiß bricht mir aus. Mir hat schon dieser eine Tag gereicht. Morgen gehen wir auf den Spielplatz.
Lügen. Oje, oje. Jetzt hätte ich mich fast verquatscht. Puh, nochmal Glück gehabt. Samuel glaubt, dass ich ganz viel erleben muss und erst dann wieder gehe. Ich lüge besser als jeder Mensch. Wenn er wüsste, dass ich erst wieder gehe, wenn ich ihn geholt habe, würde er bestimmt nicht mit mir rausgehen.
Der Spielplatz ist die Brutstätte des Todes. Kinder. Kinder mit rotzenden Nasen, blutigen Knien und eiternden Beulen, wandelnde Bakterienschleudern, keimverseuchte Krankheitstransporter, kleine Soldaten des Todes. Ich habe alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Schutzanzug, Visierhelm, Mundschutz, Gummihandschuhe und Desinfektionsspray. Frieda sagt, ich sehe peinlich aus. Die soll bloß ruhig sein, in ihrem Grufti-Outfit. Schwarzes T-Shirt, schwarze Hose, schwarze Schuhe und schwarze Umhängetasche, in der sie ihren Umhang aufbewahrt. Ein ohrenbetäubender Schrei. Ein Kind ist von der Wippe gefallen. Frieda ist total begeistert. War ja klar.
Wippen. Das Kind ist mit der Stirn voll auf den Boden geknallt. Bam! Es blutet. Cool. Das Kind heult. Wenn es mit dem Kinn aufgekommen wäre, hätte es sich den Hals brechen können. Dann hätte es nicht mehr geschrien. Ich muss unbedingt mit Samuel wippen. Wippen ist gefährlich.
Ich will wippen!
Mir doch egal. Soll sie sich einen anderen Deppen zum Wippen suchen? Hier laufen ja genug herum. Was glotzen die denn alle so?
Du hast aber ein tolles Outfit.
Wie gerufen, steht plötzlich ein kleiner Depp vor mir. Er trägt eine komische Mütze, die zum Rest seiner komischen Uniform passt. Ein Pfadfinder. Er lächelt und hält mir einen Flyer hin. Als ob ich den anfassen würde. Zumal der Junge auch noch Ausschlag hat. An einigen Stellen ist die Haut aufgekratzt. Neurodermite, schätze ich. Nicht ansteckend, aber unappetitlich. Vorsichtshalber klappe ich mein Visier runter. Der Junge unterdrückt ein Schluchzen und lächelt weiter. Ich glaube, er ist wirklich ein Depp. Ich frage, willst du vielleicht mit dem Mädchen hier wippen? Und zeige auf Frieda. Doch sie ist schneller.
Ich will nicht mit dem, ich will mit dir.
Ich wippe aber nicht. Entweder du wippst mit ihm oder gar nicht. Das Lächeln des Jungen vergeht nicht.
Ich wippe wirklich sehr gern mit dir. Ich heiße Charlie.
Frieda ist egal, wie der Junge heißt. Sie nervt lieber mich.
Warum willst du denn nicht mit mir wippen?
23% der Unfälle von Kindern sind Stürze aus größerer Höhe.
Ich wippe ganz vorsichtig.
Das glaube ich keine Sekunde. Sie wippt ganz vorsichtig, wiederholt Charlie. Vertrau ihr. Fassungslos sehe ich ihn an. Was mischt der sich denn jetzt ein?
Ja, vertrau mir,
hallt es da auch schon von Frieda. Ich gucke noch fassungsloser, was durch mein Visier natürlich niemand sieht. Vertrauen? Einem kleinen Mädchen, das mir ins Zimmer kotzt und obendrein noch der kleine Tod ist?
Aber sie ist doch deine Freundin,
mischt sich Charlie ein. Und Frieda echot prompt hinterher,
aber ich bin doch deine Freundin.
Du bist nicht meine Freundin. Zu Frieda hält man besser den größtmöglichen Sicherheitsabstand. Jetzt starrt sie ein Mädchen an, das von einem anderen Mädchen ein Freundschaftsarmband geschenkt bekommt.
Freundschaftsarmband? Samuel muss mein Freund werden. Denn wenn er mein Freund ist, vertraut er mir und geht mit mir wippen oder schaukeln oder macht irgendetwas anderes Gefährliches. Damit er mein Freund wird, brauche ich unbedingt so ein Freundschaftsarmband.
Plötzlich reißt mir ein Junge meinen Helm vom Kopf. Alarmstufe rot. Ich ziehe mein Desinfektionsspray und sprühe um mein Leben. Ja, Desinfektionsmittel brennt in den Augen.
Hey, ich will mitspielen,
schreit Frieda, als der Junge meinen Kopf in den Schwitzkasten nimmt. Ich schreie und trete und boxe und bin plötzlich wieder frei. Frieda? Nein, ein Mädchen in Pfadfinderuniform hat den Jungen im Nacken gepackt.
Hau ab! Menno!
Frieda zieht einen Flunsch.
Ich wollte mitspielen.
Keine Ahnung, was sie darunter versteht. Frieda, wir gehen nach Hause. Doch das Pfadfindermädchen stellt sich mir in den Weg.
Kannst wenigstens Danke sagen.
Neben ihr lächelt Charlie.
Emily hat dich gerettet.
Gut, meinetwegen. Danke. Aber Emily knallt mir einen Flyer vor den Latz. Also werfe ich einen kurzen Blick darauf. Pfadfinder, die wandern, Pfadfinder, die ein Lagerfeuer machen und Pfadfinder, die Boot fahren. Im Grunde nichts anderes als eine Horde dreckiger Kinder im Wald. Wieder habe ich eine Idee. Ich frage Emily, könnte sie bei euch mitmachen? Jeder kann bei uns mitmachen. Am Wochenende ist Zeltlager. Da könnt ihr euch alles angucken. Ich will mir eigentlich gar nichts angucken. Aber Frieda loswerden. Mein Plan ist genial. Ich fahre mit ihr ins Zeltlager und gebe sie bei den Pfadfindern ab. Hey, Frieda, wollen wir am Wochenende zu den Pfadfindern? Jetzt muss ich Verkaufstalent beweisen. Da gehst du wandern, zelten, machst Survival-Training.
Ist das gefährlich?
Unterbricht sie mich. Bevor ich antworten kann, setzt Charlie eine wichtige Miene auf.
Manchmal schon. Bei uns erlebt man noch echte Abenteuer.
Frieda guckt mich mit großen Augen an.
Abenteuer. Abenteuer sind gefährlich. Das weiß ich. Der große Tod hat schon viele Menschen geholt, die ein Abenteuer gemacht haben. Manche steckten in Gletscherspalten fest. Einige fielen vom Himmel, weil ihr Fallschirm nicht aufging. Und andere dachten, sie könnten so tief tauchen wie ein Fisch.
Lisbeth und Rudi hat es die Sprache verschlagen. Können die beiden sich nicht ein bisschen zusammenreißen? Immerhin müssen sie nur damit klarkommen, dass da ein kleines Mädchen auf ihrem Sofa sitzt, Kuchen mampft und Kakao trinkt. Und nicht damit, dass Frieda überhaupt kein kleines Mädchen ist, sondern der kleine Tod.
Und du hast Frieda auf dem Spielplatz kennengelernt?
Lisbeth hat es geschafft, den Mund zu öffnen. Schnell sage ich, ja. Mit vollem Mund fügt Frieda hinzu,
Emily und Charlie auch.
Sie hat echt keine Ahnung von strategischer Verhandlungsführung. Emily und Charlie? Lisbeth kann es nicht fassen. Ich finde das mit den Pfadfindern super, schallt es nach einer langen Pause von Rudi. Seine Synapsen sind wohl wieder angesprungen. Prima. Rudi haben wir im Sack. Lisbeth ist der härtere Brocken.
Und deine Eltern erlauben das auch?
Schnell antworte ich, Frieda hat keine Eltern mehr. Sie wohnt bei ihrem Opa. Ich habe ihr alles genau eingebläut. Mit tief trauriger Stimme ergänzt Frieda,
mein Opa ist krank. Aber er erlaubt mir den Ausflug. Er hat mir einen Brief für euch mitgegeben.
Regeln. Die blöde Autofahrt hat so lange gedauert. Dann waren wir endlich auf dem Zeltplatz und die Würstchen auf dem Grill haben so gut gerochen. Aber Lisbeth und Rudi finden nicht gut, dass ich sie dem dicken Mann weggenommen habe. Das ist Diebstahl, sagen sie. Wenn ich etwas will, muss ich bitte sagen. Ich darf auch nicht schubsen, hauen oder treten. Na sowas.
Wo sind denn die Pfadfinder, wenn man sie mal braucht? Frieda richtet auf dem Zeltplatz nur Unheil an. Hallo. Bevor ich ihr vorschlagen kann, die Pfadfinder zu suchen, steht plötzlich Charlie vor mir. Er lächelt und kratzt an seinem Ausschlag. Schnell Sicherheitsabstand einnehmen. Hinter Charlie folgen Emily
und 5 andere Pfadfinder. »Hi«, sagt Emily. »Tachchen«, sagen die 5. Ihre Hosen tragen sie mindestens 3 Nummern zu groß. Sie hängen bis in die Kniekehlen. Die Hänger-Gang. Emily fragt, »Kommt ihr mit zum See?«
»Ja«,
schreit Frieda und stürmt los. »Ich nicht.«
»Warum kommst du nicht?«
will sie wissen. »Weil ich hier bleibe. Aber ich wünsche dir ganz viel Spaß.« Frieda macht große Augen.
»Und was ist mit den Abenteuern?«
»Abenteuer erlebt man am besten ohne mich.«
»Ich will aber, dass du mitkommst.«
Ich schüttle den Kopf.
»Bitte.«
»Nein.«
»Bitte, bitte, 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 bitte.«
Frieda geht die Luft aus. Trotzig sieht sie Rudi an.
»Das mit dem Bitte funktioniert nicht. Darf ich jetzt schubsen?«
Rudi sagt, »Samuel, warum willst du denn nicht? Deswegen sind wir doch hier.« Lisbeth ist meine Retterin in der Not. Mit einem Tretboot schippern wir über den See. Weit weg von Frieda und den Pfadfindern.
»Hallo«,
schallt es plötzlich von hinten. »Frieda, was machst du denn hier?« will Lisbeth wissen.
»Rudi will mit dir schwimmen gehen.«
»Was?« »Keine Angst, ich bleibe hier«, beruhigt mich Lisbeth.
»Da wird Rudi aber traurig sein«,
macht Frieda ihr ein schlechtes Gewissen. »Geh ruhig«, sage ich. Ein Satz von Rudi echot in meinem Kopf. »Samuel verpasst sein ganzes Leben und du deines gleich mit.« Lisbeth sieht mich überrascht an. »Bist du sicher?« »Eigentlich nicht. Doch die Verantwortung für die gescheiterte Ehe meiner Eltern möchte ich nicht tragen.« Lisbeth sagt, »Na gut, Frieda ist ja auch noch da.« Genau das ist im Grunde mein Problem. Zum Glück gerade ein ziemlich müdes Problem. Platt vom Schwimmen liegt Frieda auf dem Boot. Ganz friedlich. Eigentlich ganz schön hier.
»Vielleicht könnte ich doch mal einen Zeh ins Wasser halten.«
Patsch! Mein ganzer Fuß ist eingetaucht. Frieda hat mir auf den Rücken gehauen. Besser gesagt, auf meinen Schwimmgurt.
»Hey, was machst du da?« »Du hast da was. So ein komisches schwarzes Ding mit langen Beinen und Stachel.«
»Mach das weg. Sofort.« Frieda haut weiter.
»Versuch ich ja. Jetzt krabbelt es.«
»Was? Nein.« Ich öffne den Schwimmgurt und werfe ihn von mir. Plötzlich schwankt das Boot. Frieda springt auf und ab. Ich halte mich an einem der Sitze fest. »Frieda!« Keine Chance. Meine Hände verlieren ihren Halt, meine Füße rutschen ab und ich gehe über Bord.
»Hilfe!«
Platsch macht es neben mir. Auch Frieda ist ins Wasser gefallen. Oder will sie mich retten?
»Hilfe!«
kriege ich noch einmal heraus, bevor ich mit einem Hustenanfall untergehe. Direkt über mir sehe ich 2 Füße, die an 2 Beinen hängen. Ich muss nur zugreifen. Die Beine strampeln, doch ich lasse nicht los. An ihnen entlang ziehe ich mich wieder nach oben und tauche auf.
Unfair. Der große Tod hat alles kaputt gemacht. Wie geplant ist Samuel ins Wasser gefallen und untergegangen. Nicht geplant war, dass der große Tod eine große Welle macht, ich ins Wasser falle, mich gerade noch an Samuels Schwimmgurt festhalten kann und dann auch noch Samuel rette. Aus Versehen. Oder auch nicht aus Versehen. Ja. Das Leben und der große Tod sind wirklich unfair.
»Wolltest du mich umbringen?« Nicht nur ich stehe da wie ein begossener Pudel, auch Frieda guckt betröppelt aus der Wäsche. Mahmud, der Gruppenleiter der Pfadfinder, antwortet für sie.
»Das war keine Absicht, das war ein Unfall.«
Frieda nickt.
»Es war ein Unfall.«
»Und sie hat dich doch gerettet.«
»Und ich hab dich doch gerettet.«
»Wir können nach Hause fahren, wenn du willst«, sagt Lisbeth.
»Sofort«, meint sogar Rudi. »Wir würden uns aber freuen, wenn du bleibst«, sagt Mahmud.
»Wir passen auch gut auf dich auf«, ergänzt Emily.
»Allzeit bereit,
immer bereit«,
rufen Charlie und die Hängergang. »Also, was willst du machen, Samuel?«, fragt Rudi.
»Wir bleiben.«
Besser mit Frieda bei den Pfadfindern als allein mit Frieda zu Hause.
Angsthase. »Du bist ein Angsthase«, hat Emily zu Charlie gesagt, weil er nicht mitkommen wollte auf die Nachtwanderung. Deswegen habe ich gesagt, weißt du, wie du beweisen kannst, dass du kein Angsthase bist? Ich zeige dir eine Abkürzung. Dann bist du vor allen anderen im Lager. Am besten, du fragst Samuel, ob er dich begleitet.
Ich weiß nicht warum, aber mir geht es gut.
Vor ein paar Tagen hätte ich diese Nachtwanderung noch als reines Selbstmordkommando bezeichnet. Es ist alles eine Frage der Perspektive. Und aus meiner Perspektive sehe ich gerade nicht viel von Frieda. Mit Taschenlampe, Karte und Kompass sind Charlie und ich unterwegs. Ich habe ihm die Führung überlassen, obwohl mich langsam das Gefühl beschleicht, dass wir nicht ganz richtig gehen. Vertrau mir, sagt Charlie. Das höre ich in letzter Zeit wirklich oft. Und das würde ich auch gern. Aber irgendetwas stimmt hier nicht. Mein Fuß sinkt ein. Der Boden wird feuchter. Plötzlich wird mir klar, wo wir sind.
Charlie, stopp! Wir gehen ins Moor.
Genau das ist die Abkürzung. Aber keine Angst. Im Moor kann man nicht so schnell versinken. Das ist ein Märchen.
Charlie schreit. Ein Fuß steckt fest. Instinktiv mache ich einen Schritt auf ihn zu. Keine gute Idee. Gerade noch rechtzeitig ziehe ich mein Bein zurück, bevor auch ich feststecke. Nichts wie weg. Ich drehe mich um und erschrecke fast zu Tode. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn der kleine Tod steht vor mir. Frieda! Was machst du denn hier?
Unfähig. Charlie hat es versaut. Warum läuft er auch vor Samuel? Menno, alles muss man selber machen. Zum Töten sind Pfadfinder wirklich nicht zu gebrauchen.
Samuel, Hilfe! Schreit Charlie.
Bis über beide Knöchel steht er schon im Moor. Ich muss mich beeilen. Gehe zurück auf sicheren Boden und hole zwei Seile aus meinem Rucksack. Mit dem ersten Seil sichere ich mich an einem Baum. Das zweite Seil schlinge ich um einen Ast und baue mit Hilfe meiner Karabiner einen Flaschenzug und werfe ihm das Ende des Seiles zu. Schling dir das um die Hüften! Doch der Schlamm ist einfach zu fest.
Es funktioniert nicht,
schreit er. Ich puste in die Notfallpfeife und rufe: Frieda, wir müssen ihn retten. Doch statt anzupacken, fragt sie nur:
Warum?
Weil wir niemanden sterben lassen.
Ich sterbe?
Fast habe ich vergessen, dass Charlie Frieda als kleinen Tod weder sehen noch hören kann. Ist auch besser so. Denn Frieda setzt sich vor das Moorloch, als würde sie einer Theatervorstellung zugucken.
Charlie schluchzt: Ich will nicht sterben.
Er steckt schon bis zur Hüfte fest.
Immer diese Heulerei, wenn jemand stirbt,
beschwert sich Frieda.
Frieda, du hilfst mir jetzt.
Nein.
Frieda!
Jetzt schreit Charlie.
Du musst mir helfen. Frieda ist nicht hier.
Wenn der wüsste. Ich flüstere Frieda zu.
Sagst du nicht immer, ich soll dir vertrauen? Aber wie soll ich das, wenn du Charlie sterben lässt?
Frieda guckt erst dumm aus ihrem Umhang, dann seufzt sie und steht auf.
Zusammen schaffen wir es. Wir ziehen Charlie aus dem Moor.
Du bist mein Held, sagt Charlie, und Mahmud verleiht mir das Pfadfinder-Ehrenabzeichen. Lisbeth und Rudi gucken furchtbar stolz. Charlie will mich umarmen. Doch ich bin in den letzten Tagen wirklich schon zu viele Risiken eingegangen. Tut mir leid, dass Charlie deswegen feuchte Augen kriegt. Aber da hat er auch schon Frieda am Hals hängen.
Kuscheln. Diese Umarmung habe ich gebraucht. Als Trost. Wenn Charlie schon nicht zum Töten geeignet ist, dann wenigstens zum Kuscheln. Samuel lebt noch und eine Medaille hat er auch bekommen. Schweinerei. Dabei habe auch ich Charlie aus dem Moor gerettet. Und jetzt?
Wieder zu Hause. Endlich.
Tschüss, Frieda, sagen Rudi und Lisbeth und laden das Auto aus.
Ja, genau. Tschüss, Frieda. Ich gehe mit dir um die Straßenecke. Hier sieht uns niemand.
Wo gehen wir hin? Will sie wissen.
Ganz einfach. Ich gehe nach Hause und du dahin, wo du hergekommen bist.
Frieda ignoriert mich, greift in ihre Tasche und hält mir ein Freundschaftsarmband entgegen.
Ab jetzt sind wir Freunde.
Wie bitte? Wir sind keine Freunde.
Ich werfe ihr das Freundschaftsarmband vor die Füße.
Du bist gemein,
schnieft sie.
Wenn hier einer Grund zum Heulen hätte, dann ja wohl ich. Wegen Frieda wurde ich auf dem Spielplatz angegriffen und wäre fast im See ertrunken. Sie ist eine einzige Lebensgefahr. Kapier es doch endlich. Ich will, dass du verschwindest.
Ich spüre nur einen kurzen Ruck. Dann ist Frieda weg. Und mit ihr die beiden Karabiner, die sie mir vom Hals gerissen hat. Ich renne wie noch nie in meinem Leben. Frieda zieht ihren Umhang aus ihrer Tasche. Wie unfair! Doch der Umhang ist ihr aus der Hand gerutscht. Sie klettert einen Baum hinauf und ruft von oben:
Komm doch! Oder traust du dich nicht?
Wie ein Depp schaue ich hoch. Ich kann warten. Irgendwann muss sie ja wieder runter. Manchmal passiert irgendwann schneller, als man denkt. Frieda fällt. Sie ist abgerutscht. Der Aufprall klingt dumpf und hart. Mit verdrehten Armen und Beinen liegt sie da. Eine Blutlache bildet sich unter ihrem Kopf. Sie flüstert:
Hilf mir. Als Mensch bin ich sterblich.
Was?
Mein Umhang. Ich brauche meinen Umhang,
haucht sie.
Also rase ich los, den ganzen Weg zurück. Da ist er, am Boden. Ich strecke meine Hand aus. Der Umhang ist nass und warm und
riecht genau nach dem, was ich vermutet habe.
Hundepisse. Egal, ich muss Frieda retten. Was wohl der große Tod dazu sagen würde, wenn sie stirbt. Ob er einen kleinen Tod in Reserve hat?
Gesund und munter steht sie plötzlich vor mir.
Mit offenem Mund starre ich sie an. Sie hat mich reingelegt.
Du kannst überhaupt nicht sterben, oder?
Für dich ist das Leben nur ein Witz, brülle ich und knalle ihr meine Hand ins Gesicht. Die Hand mit der Hundepisse. Für uns ist es das Einzige, was wir haben.
Obwohl Frieda die Ohrfeige erhalten hat, laufen mir die Tränen über die Wangen.
Entschuldigung. Samuel weint. Ich war gemein zu ihm. Der große Tod sagt, würden mehr Menschen darüber reden, was sie in ihrem Leben falsch gemacht haben, müssten sie nicht mit einem schweren Herzen sterben. Und jetzt verstehe ich das. Die Schuld setzt sich aufs Herz, quetscht es ein, drückt es platt. Zum Glück weiß ich, was zu tun ist. Ich muss es entschulden.
Entschuldigung.
Es klingt sogar, als ob Frieda es ernst meint. Ich antworte nicht sofort. Sie lächelt erleichtert.
Dann bist du doch mein Freund?
Nur weil ich nicht will, dass du stirbst, heißt das noch lange nicht, dass ich dein Freund bin. Friedas Lächeln vergeht. Ihre Lippe zittert. Die Tränen sind nicht mehr weit.
Schade. Denn weißt du, ich hatte noch nie einen Freund.
Plötzlich tut sie mir ein kleines bisschen leid. Sie hält mir die Karabiner hin. Ich hänge sie wieder um meinen Hals.
Warum hat Tobi sie dir gegeben?
Woher weißt du von Tobi?
Komischerweise kenne ich die Antwort im selben Augenblick. Du warst dabei, als er starb. Frieda nickt.
Und als du fast gestorben wärst.
Ich brauche einen Moment, um das zu begreifen.
Frieda war da.
Deswegen weiß sie von Tobi. Deshalb weiß sie von den Karabinern. Nimm sie beide, hat er damals gesagt. Und versprich mir, dass du auch ohne mich gehen wirst. Jahrelang haben wir uns im Krankenhaus ein Zimmer geteilt und auf die Berge geschaut. Eines Tages klettern wir da hoch. Das haben wir uns geschworen. Denn nirgendwo fühlt man sich lebendiger und freier. Das hat Rudi immer gesagt. Und wir wollten uns lebendig fühlen. Und vor allem frei vom Kranksein. Der große Tag kam nie. Nur der große Tod. Wäre ich an Tobis Stelle gestorben und er hätte mir versprochen, auf den Berg zu steigen, er wäre bestimmt schon 10-mal oben gewesen.
Und wenn ich ein genauso guter Freund werde wie Tobi?
Fragt Frieda und hält mir das Freundschaftsarmband entgegen.
Du kannst doch mit mir auf den Berg gehen.
Mit dir? So etwas geht nur mit einem Freund, dem man hundertprozentig vertrauen kann. Der keine Geheimnisse vor einem hat.
Und was ist, wenn ich dir alles erzähle? Sogar mein größtes, schlimmstes Geheimnis? Werde ich dann dein Freund?
Mal sehen. Vielleicht.
Also gut. Ich vertraue dir mein Geheimnis an. Wenn es soweit ist, muss ich dich holen und damit beweisen, dass ich eines Tages der große Tod sein kann.
Was? Plötzlich verstehe ich alles. Warum Frieda mit mir auf den Spielplatz wollte und warum sie jetzt unbedingt auf den Berg will. Deine Prüfung bin ich. Sie nickt. Ich sollte dir vertrauen, damit du mich hinterrücks ermorden kannst.
Nicht ermorden. Holen. Das ist dasselbe,
schreie ich heraus.
Du hast mich belogen. Es tut mir leid.
Weißt du was?
Der Tod ist die nutzloseste Sache auf der ganzen Welt. Du bist das Nutzloseste auf der ganzen Welt. Ich hasse dich.
Ich drehe mich um und renne um mein Leben. Bloß weg hier. Weit weg von Frieda. Nur taucht da genau vor mir, auf der Straße, wie aus dem Nichts, ein Lastwagen auf. Ein Riesenknall und ich fliege durch die Luft. Das ist also Friedas Prüfung. Jetzt ist es soweit. Gleich bin ich tot. Und schon ist da der große schwarze Schatten. Er sieht noch genauso aus, wie ich ihn in Erinnerung habe. Er ist größer, als ein Mensch jemals sein könnte. Und sein Umhang ist so schwarz wie das schwärzeste Schwarz.
Angst. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Plötzlich will ich gar nicht mehr, dass Samuel stirbt. Ich habe Angst um ihn. Mir doch egal, wenn ich niemals der große Tod sein kann. Ich hole ihn nicht. Und ich sorge dafür, dass auch der große Tod ihn nicht holt.
Ich lebe. Ich bin im Krankenhaus und lebe. Ich war auch gar nicht in Gefahr. Ich bin nicht mal verletzt. Dr. Marx hat es mir erklärt. Weißt du, bei Erschöpfung und Angst kann sich unser Gehirn die erstaunlichsten Sachen einbilden. Sogar einen Lastwagen, der auf einen zurast. Wenn er recht hat, dann hätte mich Frieda gar nicht holen können. Aber warum war er dann da, der große Tod? Und wo ist Frieda? Ein Tippen auf meiner Schulter lässt mich herumfahren.
Frieda,
Wo warst du? Was ist passiert? Das habe ich im ersten Moment auch nicht kapiert. Weißt du, da war so ein Gefühl, das ich noch gar nicht kannte. Angst.
Angst? Vor was denn?
Um dich. Ich hatte Angst, dass der große Tod dich holt.
Um mich?
Deshalb bin ich auf ihn zugestürmt. Mit meiner Sense. Ich wollte ihn aufhalten. Da hat er mich einfach in seine Arme genommen.
Frieda. Das mache ich jetzt auch. Zumindest drücke ich sie ein wenig.
Bist du jetzt doch mein Freund?
Fragt Frieda leise. Ja. Und weißt du was? Wir gehen zusammen auf den Berg. Wir können ja Emily und Charlie mitnehmen. Dann hast du auch jemanden zum Kuscheln.
Ich kann nicht mit dir auf den Berg gehen. Ich bin hier, um mich zu verabschieden.
Was? Du bist doch gerade erst zurück.
Meine Zeit als Mensch ist vorbei.
Aber warum denn? Ich lebe doch noch.
Und das ist auch gut so. Der große Tod wollte nie, dass ich dich hole. Ich sollte nur lernen, was das Leben für die Menschen bedeutet. Das war die eigentliche Prüfung.
Und die hast du bestanden?
Als ich dich gegen den großen Tod verteidigt habe. Ich muss jetzt los.
Und ihre Augen werden feucht. Genau wie meine.
Eines Tages werden wir uns wiedersehen,
sage ich leise. Frieda nickt und lächelt, bevor sie unter ihren Umhang schlüpft und verschwindet. Einfach so. Zum hoffentlich letzten Mal sehe ich von hier auf die Berge. Zwei Wolken ziehen vorüber. Sie sehen aus wie der große und der kleine Tod. Auf Wiedersehen, Frieda.
Das war »Hey, ich bin der kleine Tod, aber du kannst auch Frieda zu mir sagen« von Anne Gröger. Es sprach Jens Wawracek, Technik Peter Preuß, Funkbearbeitung und Regie Irene Schuck, Redaktion Kai Frohner, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.
Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.
In der ARD Audiothek.